RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 0 Uhr mit Wolfgang Berger. Der polnische Ministerpräsident Tusk hat die Vertrauensabstimmung im Parlament gewonnen. Eine Mehrheit von 243 Abgeordneten stimmte für die Fortsetzung der Regierungskoalition. Aus der Nachrichtenredaktion Diane Batani.
Damit müssen ein oder mehrere Abgeordnete außerhalb der Mitte-Links-Koalition für Tusk gestimmt haben. Der Regierungschef hatte direkt nach der Präsidentenwahl angekündigt, die Vertrauensfrage zu stellen. In der Stichwahl war sein Favorit, der proeuropäische Kandidat Trzaskowski, gescheitert. Stattdessen setzte sich der rechtsnationale Politiker Nawrocki durch, der von der Oppositionspartei PiS unterstützt wurde. Es wird damit gerechnet, dass Nawrocki sein Vetorecht als Präsident nutzen wird, um die liberale Agenda zu durchkreuzen. Er wird im August sein Amt antreten.
Bundeskanzler Merz sieht Dänemark als Modell für die deutsche und europäische Migrationspolitik. Es sei wirklich vorbildlich, was das Land bei der Begrenzung und Kontrolle von irregulärer Migration geschafft habe, sagte Merz nach einem Treffen mit der dänischen Ministerpräsidentin Frederiksen. Aus Berlin Oliver Neuroth.
Dänemark gilt als eines der Länder mit den strengsten Asylgesetzen in Europa. Das Land hat in den vergangenen Jahren seinen Kurs stets verschärft und schiebt konsequent Asylsuchende ab. Frederiksen begründet das bei ihrem Besuch in Berlin so: Man könne nicht jeden aufnehmen, der gerne nach Europa wolle, sonst sei der soziale Zusammenhalt der Gesellschaft in Gefahr. Auf die Frage, ob Deutschland die dänische Asylpolitik übernehmen wolle, antwortet Merz, die Lage in Deutschland sei komplizierter, auch wegen der Größe des Landes, aber man habe sich immer wieder ein Beispiel an Dänemark genommen.
Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben die Leichen von 2 Geiseln aus dem Gazastreifen geborgen. Den Angaben zufolge handelt es sich um 2 Männer aus dem Kibbuz Nir Oz nahe der Grenze. Sie seien beim Überfall der Hamas am 7. Oktober 2023 getötet und verschleppt worden. Laut Israel befinden sich noch 53 Geiseln in der Gewalt der Hamas. Mindestens 20 von ihnen sollen noch leben. Der frühere Hollywood-Produzent Harvey Weinstein ist in einem neu aufgerollten Prozess wegen Sexualstraftaten in einem Fall erneut schuldig gesprochen worden. In einem weiteren Fall sprach ein Geschworenengericht in New York ihn frei. Weinstein bestreitet die Vorwürfe. Das Urteil aus dem ursprünglichen Prozess war wegen Verfahrensfehlern aufgehoben worden. Weinstein sitzt schon eine 16-jährige Gefängnisstrafe wegen anderer Fälle ab. Das waren die Nachrichten. Und das Wetter in Deutschland. Meist trocken bei Tiefstwerten von 14 Grad im Saarland und bis 5 Grad in Schleswig-Holstein. Am Tage sonnig bei Höchstwerten von 20 Grad an der Ostsee bis 33 Grad in Südbaden. Morgen viel Sonne, im Westen später einzelne Schauer oder Gewitter, 20 bis 34 Grad. Am Samstag anfangs sonnig, im Westen vermehrt Schauer und Gewitter bei ebenfalls 20 bis 34 Grad. Es ist 0:03 Uhr.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Achtung, es ist immer noch ein Falschfahrer auf der A65 Landau Richtung Ludwigshafen. Zwischen Landau Nord und Edenkoben kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Bitte äußerst rechts fahren, nicht überholen, Vorsicht in beiden Richtungen. Ach, ich sag's nochmal. Also auf der A65 Landau Richtung Ludwigshafen zwischen Landau Nord und Edenkoben ist ein Falschfahrer. Vorsicht bitte in beiden Richtungen. Die A5 Basel Richtung Karlsruhe ist zwischen Efringenkirchen und Dreieck Neuenburg nach einem LKW-Unfall gesperrt. Die A31 Gronau Richtung Oberhausen ist zwischen Gescher-Coesfeld und Borken nach einem Unfall gesperrt. Dann die A38 Leipzig Richtung Göttingen. Hier haben wir eine Sperrung wegen Bergungsarbeiten zwischen Bleicherode und Breitenworbis. Die A60 Bingen Richtung Mainz ist zwischen Heidesheim und Dreieck Mainz wegen Fahrbahnerneuerung bis morgen 5 Uhr in beiden Richtungen gesperrt. Die A61 Mönchengladbach Richtung Venlo ist zwischen Kaltenkirchen und Venlo Süd in den Niederlanden bis morgen früh um 5 Uhr gesperrt. Der Verkehr wird ab Kaltenkirchen über die B221 zur A40 umgeleitet. Die A62 Pirmasens Richtung Landstuhl ist zwischen Pirmasens und Thaleischweiler-Fröschen gesperrt. Und die A100 Stadtring Berlin, Wedding Richtung Wilmersdorf ist in Höhe Jakob-Kaiser-Platz wegen Bauarbeiten bis ca. 5 Uhr gesperrt. Gute Fahrt!
Die ARD-Infonacht.
Aus dem Studio von NDR Info in Hamburg mit Milat Kupay. Karol Nawrocki. Die Menschen in Polen haben ihn zum neuen Präsidenten gewählt. Einen Euroskeptiker, der der rechtsnationalen PiS-Partei nahesteht und damit gegen Pol zur polnischen Regierung unter Premier Donald Tusk. Der wiederum steht der Mitte-Links-Koalition vor. Und um sich dieses Regierungsbündnis nochmal bestätigen zu lassen, hat er gestern im Parlament die Vertrauensfrage gestellt. Für ihn ein voller Erfolg. Er bekam die größtmögliche Zustimmung seiner Regierungspartei. Martin Adam hat das Ganze beobachtet.
Sogar Alexandra Uznanska-Wischniewska ist aus Florida zurückgekommen. Ihr Mann sollte dort als zweiter polnischer Astronaut überhaupt ins All starten. Aber die Abstimmung im polnischen Sejm sei wichtiger, findet sie. Uznanska-Wischniewska ist Abgeordnete der Bürgerkoalition von Premierminister Donald Tusk. Und der gewinnt am Ende überraschend deutlich. Es haben 453 Abgeordnete abgestimmt, 243 dafür, 210 dagegen. Ich stelle fest, der Sejm der Republik Polen hat der Regierung das Vertrauen ausgesprochen. 243 Stimmen, das ist eine mehr, als die Koalitionsparteien überhaupt Abgeordnete haben. Darauf hatte Tusk gehofft, denn der Premierminister ist angeschlagen, seit bei der Präsidentschaftswahl die rechtspopulistische PiS gewonnen hat. Tusk aber will trotz der zu erwartenden Blockade durch den neuen Präsidenten weitermachen. Die Herausforderungen sind größer, als wir erwartet haben. Uns erwarten 2,5 Jahre schwerer Arbeit unter Bedingungen, die nicht besser werden. Ein Präsident, der die von uns vorgeschlagenen Änderungen abgelehnt hat, wird durch einen Präsidenten ersetzt, der mindestens genauso unwillig ist. Erkenne den Geschmack des Sieges, aber auch die Bitterkeit der Niederlage, hatte Tusk vor der Abstimmung erklärt. Nur Kapitulation kenne er nicht. Es war eine Verteidigungsrede gegen den Tiefschlag, den die Wählerinnen und Wähler ihm und seiner Regierung bei der Präsidentschaftswahl erteilt haben. Man hätte die eigenen Erfolge deutlicher vorzeigen müssen, sagt Tusk. Dabei seien die vergangenen 1,5 Jahre ein großer Erfolg. Wirtschaftlich stehe das Land gut da, die Grenzen seien sicher, die Infrastruktur werde ausgebaut. Polen sei zurück auf der internationalen Bühne und auch die versprochene Aufarbeitung der Rechtsbrüche unter der PiS-Regierung bis 2023 komme voran, wenn auch langsam. Überhaupt ging es immer wieder um Tusks alten Gegner, um die PiS-Partei, was der PiS-Abgeordnete Marcin Przydacz Tusk dann auch genüsslich vorhielt.
Mówił pan ponad godzinę.
Sie haben über eine Stunde lang gesprochen, um die Vertrauensfrage zu stellen, aber eigentlich haben Sie nur über die PiS gesprochen. Sie können im Grunde über nichts anderes sprechen. Wir würden gerne hören, was Ihre Pläne sind. In vielen anderen Redebeiträgen wiederum gaben PiS-Vertreter ihr Bestes, um den Dauerkonflikt weiter anzuheizen. Immer und immer wieder wird Tusk beschuldigt, in Wahrheit für Deutschland und gegen polnische Interessen zu arbeiten. Aber auch die linke Opposition beklagt, dass sich Tusk mal wieder nur an der PiS abgearbeitet hat. Die Razem-Abgeordnete Marcelina Zawisza zum Beispiel. Wir haben absolut nichts darüber erfahren, was die Regierung im Gesundheitswesen plant. Die Menschen schreiben dramatische Nachrichten, wie schwer es ist, einen Arzttermin zu bekommen. Die Wartezeiten in den Krankenhäusern werden immer länger. Und Sie finden, wir sollen hier nur hören, dass die PiS böse ist? Dabei war ein Ergebnis der Präsidentschaftswahl, dass viele Polinnen und Polen genervt sind vom sogenannten Duopol. Davon, dass Tusks Bürgerkoalition und die PiS seit Jahrzehnten die polnische Politik mit ihrer Dauerfehde dominieren. Mit der überstandenen Vertrauensfrage hat Donald Tusk sich und seiner Regierung eine Verschnaufpause verschafft. Aufbruchsstimmung hat er nicht verbreitet.
Knapper hätte die Stichwahl um das Präsidentenamt in Polen vor 1,5 Wochen gar nicht ausgehen können. Das war echt ein Krimi. Mit knapp über 50% hatte der rechtsnationale Kandidat Karol Nawrocki die Wahl gewonnen. Und dieses Ergebnis hatte gestern in Polen erste spürbare Konsequenzen. Wir haben es ja gehört. Donald Tusk, der Ministerpräsident, hatte im Parlament die Vertrauensfrage gestellt und haushoch gewonnen mit 243 Ja-Stimmen. Über dieses Ergebnis hat NDR-Kollege Alex Franz mit Professor Peter Oliver Löw gesprochen, Direktor des Deutschen Polen-Instituts in Darmstadt. Erste Frage: Tusk gewinnt also die Vertrauensfrage. Welche Konsequenzen hat das nun für seine Regierung und auch für ihn ganz persönlich?
Nun, zunächst einmal ist das ein Erfolg für Donald Tusk, der ein gewisses Risiko eingegangen ist, indem er die Vertrauensfrage gestellt hat. Es gab gewisse Absetzbewegungen innerhalb der Koalition, der Regierungskoalition in Polen. Er hat jetzt im Grunde die Reihen wieder festgeschlossen der Regierung und er kann nun erst einmal die nächsten Monate recht unbesorgt weiterregieren und auch die nicht ganz einfache Kohabitation mit einem Präsidenten aus dem gegnerischen politischen Lager ausgestalten.
Ein Einigkeit und Mut, das brauche es jetzt, um den versprochenen großen Wandel noch zu erreichen. Das hatte Tusk nach der Präsidentenwahl gesagt. Reicht das jetzt überhaupt noch, Einigkeit und Mut, oder braucht es in Polen möglicherweise noch was ganz anderes?
Nö, erstmal ist Einigkeit und Mut ein guter Vorsatz. Die Regierung hat in den letzten anderthalb Jahren zwar relativ viel in Bewegung gebracht, ist aber in vielen Politikbereichen auch ein bisschen ausgebremst worden. Einmal am Präsidenten, der viele Gesetzesvorhaben der Regierung mit seinem Veto belegt hat, sodass sie nicht durchgebracht werden konnten. Und andererseits auch an einem gewissen Parteienstreit in der Regierungskoalition. Und jetzt könnte eine neue Dynamik einsetzen. Die Regierung könnte einen neuen Anlauf nehmen, neuen Atem gewinnen, um noch einmal zu versuchen, Reformen durchzubringen und das, was sie sich vorgenommen hat, nämlich eine Rückkehr zur Rechtsstaatlichkeit, fertig umzusetzen. Nur dabei ist sie auf den Präsidenten angewiesen und da müssen wir abwarten, wie Herr Nawrocki als Präsident agieren wird.
Wie groß sehen Sie denn die Wahrscheinlichkeit, dass Nawrocki weiter zentrale Regierungsvorhaben blockieren wird?
Das müssen wir abwarten. Nawrocki ist ein politischer Newcomer. Niemand kann genau einschätzen, wie er konkret agieren wird und welche Linie er verfolgen wird. Er ist ja auch kein Mitglied der größten Oppositionspartei, der Kaczynski-Partei PiS, sondern er ist als unabhängiger Kandidat gestartet mit Unterstützung der PiS. Und er hat in den letzten Tagen bereits erkennen lassen, dass er da durchaus auch eine gewisse Unabhängigkeit sich von Jarosław Kaczynski behalten wird. Er hat auch zu erkennen gegeben, dass er zu gewissen Kompromissen mit der Regierung bereit sein wird, allerdings nicht unbedingt im Justizwesen. Man muss genau schauen, wie sich das ausgestalten wird. Es gibt jedenfalls eine Möglichkeit, dass beide Paläste, nämlich der große Palast, der Präsidentenpalast und der kleine Palast, wie man in Polen sagt, der Palast des Ministerpräsidenten, dass die dann doch irgendwie auf bestimmten Ebenen zusammenfinden.
Was bedeutet denn insgesamt diese politische Gemengelage in Polen nun für den proeuropäischen Kurs der Tusk-Regierung?
Nun, die Außenpolitik wird von der Regierung gestaltet, die Europapolitik auch. Da wird sich erst einmal nichts dran ändern. Da kann der Präsident durch Reden, durch Gesetzesinitiativen natürlich immer wieder mal ein bisschen querschießen. Aber letztlich kann er an der außenpolitischen Orientierung der Regierung Tusk nicht viel ändern. Die Gefahren sind dann eher innenpolitischer Natur. Falls das Regierungslager Zerfallserscheinungen aufweisen wird, dann könnten auch Fragen wie Ukraine-Politik eine größere Rolle spielen, die dazu beitragen könnten, dass das Regierungslager in Probleme gerät, wenn eine der Parteien sagt, wir machen da nicht mehr mit, bei der Unterstützung der Ukraine in dem Umfang, wie wir es bisher haben. Aber da muss man sehen. Erstmal heißt es abwarten, wie Herr Nawrocki sein Amt ausfüllen wird.
Dass Polen ein gespaltenes Land ist, das konnte man ja gut auch am Ausgang dieser Präsidentschaftswahlen ablesen. Wie blickt man denn in der polnischen Bevölkerung nun auf die Regierung?
Mit einer gewissen Skepsis, aber auch noch mit Hoffnung. Die Umfragewerte der Regierung sind jetzt nicht besonders gut gewesen in den letzten Wochen und Monaten. Donald Tusk hat noch nie große Beliebtheit genossen. Da muss man sehen, wie sich auch die Regierung neu personell aufstellt. Regierungsumbildung ist angekündigt. Auf der anderen Seite muss auch Donald Tusk überlegen, ob er tatsächlich die Regierungspartei noch einmal zu den nächsten Parlamentswahlen führen wird oder ob es da nicht eine Staffelübergabe geben wird. Also da ist einiges offen und möglich. Wovon die Polen allerdings genug haben, ist die Polarisierung in der Innenpolitik. Das hat man in der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen gesehen, wo die beiden Kandidaten der großen Parteien, der Tusk-Partei und der Kaczynski-Partei, zwar vorne lagen, aber sehr viele Jungwähler eben nicht diese Kandidaten gewählt haben, sondern andere Kandidaten. Die Botschaft, die sich daraus ergibt, heißt: genug Polarisierung, wir wollen eine neue Option.
Sagt Professor Peter Oliver Löw dazu, dass das polnische Abgeordnete dem Präsidenten das Vertrauen ausgesprochen haben. Löw ist Direktor des Deutschen Polen-Instituts in Darmstadt. 0:14 Uhr ist es genau, Sie hören die ARD-Infonacht. Sie machen ein Foto im Wald, zu sehen sind 5 Bäume. So, Fachleute werden Ihnen dann sagen, dass mindestens einer der 5 Bäume gesund ist. Stark vereinfacht ein Beispiel dafür, wie es den Bäumen hierzulande geht. Nur noch jeder 5. Baum ist in einem guten Zustand. Schuld daran ist vor allem die Trockenheit der vergangenen Jahre. Der Waldzustandsbericht zeigt aber dennoch genauer, woran es krankt in den deutschen Wäldern. Der Bundeslandwirtschaftsminister hat diesen Bericht gestern vorgestellt. Katrin Aue.
Mitten im Tegeler Forst in Berlin. Kein typischer Ort für eine Pressekonferenz. Bundesagrarminister Alois Rainer von der CSU hat zu seinem ersten größeren Termin vor der Hauptstadtpresse mit Absicht nicht in einen schnöden Konferenzraum eingeladen.
Wie Sie wissen, komme ich aus dem Bayerischen Wald, bin selbst Waldbesitzer. Und als ich jetzt auf dem kurzen Weg hierher, ja, da ist mir das Herz schon ein Stück weit aufgegangen.
Dabei ist der Anlass kein Grund zur Freude. Die Waldzustandserhebung 2024 zeigt einmal mehr, der deutsche Wald ist im Dauerstress. Ziemlich genau wie letztes Jahr lautet die Diagnose, nur etwa jeder fünfte Baum ist gesund. Gut abzulesen ist das an den Baumkronen. Nicole Wellbrock vom Thünen-Institut für Waldökosysteme zeigt nach oben.
Wenn wir jetzt uns diesen Baum anschauen, dann können wir da einfach durchschauen. Man sieht auch, dass da Äste, Trockenäste drin sind. Also es sind ganze Äste ohne Blätter drin. Und die Blätter haben, die haben das nur vereinzelt.
Das Thünen-Institut hat Daten aus allen Bundesländern ausgewertet. Die Bilanz: bei den Fichten ist der Anteil der stark geschädigten Baumkronen leicht gesunken, bei Kiefern und Buchen ungefähr gleich wie im Vorjahr. Aber die Eichen, betont der Minister.
Das leider traurige Schlusslicht ist die Eiche. Nur noch 16% der Eichenbäume sind hier gesund. Im Vorjahr waren es 17%.
Ein steiler Abstieg für die deutsche Eiche. Vor 40 Jahren war noch über die Hälfte der erfassten Exemplare gesund. Aber der Klimawandel hinterlässt seine Spuren.
Der Wald leidet immer noch unter den Trockenjahren zwischen 2018 und 2022. Hat sich da noch nicht erholt. Wir sind, so hoffe ich, auf einem guten und passenden Weg.
Und der Weg heißt, den Wald so umgestalten, dass er mit den Folgen der Erderwärmung besser klarkommt. Seit 2022 wurden laut Minister gut 200 Millionen Euro in Wiederbewaldung und Waldumbau gesteckt. Viel Geld, aber kaum greifbare Verbesserungen, findet Nicola Ude von der Naturschutzorganisation BUND. Die bisherigen Bemühungen reichten offenbar nicht.
Leider wird aktuell immer noch viel zu wenig getan, um unsere Wälder besser zu schützen. Es gibt zwar einzelne Förderprogramme, die gut sind, um eben auch den Wäldern unter die Arme zu greifen. Das ist aber noch viel zu wenig.
Heißt laut BUND, Waldbesitzer sollten insbesondere auf Mischwald setzen, weniger Nadelbäume anpflanzen, mehr Laubbäume, die besser mit Hitze und Trockenheit klarkommen. Das Problem ist nur, viele Waldbesitzer wollen nach wie vor auch schnell wachsende Nadelhölzer kultivieren. Es ist auch hier eine Frage des Geldes. Das wissen der Minister und die Umweltschützer.
Die ARD-Infonacht.
Ein Vorschlag, der also auf dem Tisch liegt, der stammt vom Bremer Innensenator Meurer von der SPD. Dabei geht es um die elektronische Fußfessel für Gewalttäter. Meurer wirbt für das spanische Modell. Das heißt, Männer, die ihren Frauen Gewalt angetan haben, sollen eine Fußfessel bekommen. Das Opfer würde dann elektronisch gewarnt, sollte sich der Gewalttäter ihnen nähern. Ist das ein praktikabler Vorschlag? Darüber hat NDR-Kollege Sebastian Ottowitz mit Iris Hannig Pasewald, Leiterin der Beratungsstelle Opferhilfe Hamburg, gesprochen.
Also prinzipiell finde ich das eine unterstützende Maßnahme. Gerade in den Fällen, wo zum Beispiel schon mehrfach gegen das Kontakt- und Näherungsverbot verstoßen wurde, wo erhöhte Gefährdung besteht oder sogar sogenannte Hochrisikofälle sind, glaube ich, kann das auf jeden Fall eine Erhöhung der Sicherheit für die im meisten Falle ja betroffenen Frauen bedeuten und vor allen Dingen auch ein bisschen ihnen helfen, dass sie sich sicherer fühlen. Insofern ist das als ergänzende Maßnahme auf jeden Fall sinnvoll.
Sie arbeiten ja mit Frauen, die Opfer von Gewalt geworden sind. Hätte das, was diese Frauen erleben mussten, durch diese Regelung denn verhindert werden können?
Das kann ich so natürlich nicht mit Ja oder Nein beantworten. Was zumindest ja das spanische Modell in Spanien, also der Einsatz von den Fußfesseln in Spanien gezeigt hat, ist, dass die Zahl der Femizide, also der Morde, an Frauen zurückgegangen ist. Und was die Fußfessel natürlich nicht verhindert, ist, dass es gewaltausübende Männer gibt, die immer wieder gegen das Kontakt- und Nährungsverbot verstoßen. Trotz Gefährderansprache, trotz verschiedener Möglichkeiten. Aber es könnte dann schneller reagiert werden und somit möglicherweise eine noch größere Gefährdung oder ein Femizid verhindert werden.
Es gibt ja aber auch Bedenken, zum Beispiel aus Reihen der Grünen oder auch der FDP, die befürchten, dass die Männer, die so eine Fußfessel tragen, dauerhaft überwacht würden und so in ihren Rechten eingeschränkt würden. Was sagen Sie denn dazu?
Also natürlich müssen wir immer auf die Persönlichkeitsrechte achten, aber ich finde, hier geht es ja ganz klar um eine Güterabwägung. Also wir sprechen ja jetzt von Tätern explizit, die, wie gesagt, verstoßen haben gegen Kontakt- und Nährungsverbote, die vielleicht vorbestraft sind, bei denen erhöhte Gefährdung eingeschätzt wird. Das sind ja nicht sozusagen jeder Mann, der in seinen Rechten eingeschränkt ist, sondern das sind Straftäter. Und dann finde ich, ist es eine Güterabwägung und die Sicherheit der betroffenen Frau zum Beispiel, finde ich, wiegt viel höher. Und sie können ja auch verhindern, dass es eingesetzt wird, indem sie sich nämlich an das Kontakt- und Nährungsverbot halten.
Jetzt haben Sie schon gesagt, so eine Fußfessel könne nur eine unterstützende Maßnahme sein, die wird das Problem alleine nicht lösen. Was muss denn noch passieren, damit nicht beinahe Tag für Tag eine Frau hier bei uns in Deutschland Opfer eines Femizids wird?
Also Femizide sind ja die Spitze des Eisbergs sozusagen. Es geht ja insgesamt um Gewalt gegen Frauen und Männer. Es gibt ja die Istanbul-Konvention und verschiedene Säulen in der Istanbul-Konvention. Da sind einmal präventive Aspekte, also Sensibilisierung und Professionalisierung von Menschen, auch zum Beispiel Mitarbeitenden im Gesundheitssystem. Also dass alle wissen, wie häufig häusliche Gewalt ist, was ich tun kann. Es geht natürlich auch um eine stabile Finanzierung von Schutz- und Beratungseinrichtungen, also Frauenhäusern und Beratungsstellen. Es geht auch nochmal um Aspekte, was Täterarbeit angeht, die Möglichkeit, den Täter zu bestrafen, aber eben auch zum Beispiel verpflichtende Anti-Gewalt-Trainings für Täter oder Täterinnen und den proaktiven Ansatz, der ja jetzt in Hamburg bald umgesetzt werden kann. Das heißt, wenn eine Wegweisung ausgesprochen wurde, dass dann die Täterberatungsstelle konkret Kontakt mit dem gewaltausübenden Menschen aufnehmen kann, um ihn hinzuweisen auf die Angebote, die es gibt.
Der Bremer Innensenator Meurer, der sagt auch, man müsse es schaffen, dass die Täter früher aus den Wohnungen verwiesen werden. Wie kann das gelingen? Dafür müssen die Taten ja erst einmal angezeigt werden und dafür müssen Frauen ja auch ermutigt werden, das zu tun. Ja. Ist das immer noch der Knackpunkt?
Das ist sicherlich ein ganz wesentlicher Punkt. Es gibt äußere strukturelle Faktoren, aber es gibt auch innere Faktoren. Also es gibt ganz viel Schamgefühle und ganz viel Schuldgefühle, die auch zum Teil Täterstrategien sind im Sinne von, wenn du nicht das und das gemacht hättest, dann hätte ich jetzt nicht irgendwie schlagen müssen oder so. Aber es gibt viel Scham und es gibt nach wie vor die Haltung, dass es Privatsache ist. Und das Wissen, dass es eine Straftat ist, ist sowohl bei Betroffenen als auch insgesamt bei der Bevölkerung, finde ich, noch immer nicht angekommen.
Nicht zuletzt sind ja auch Kinder Opfer solcher Gewalttaten, denn sie werden nicht selten Zeugen und müssen mit ansehen, was Männer ihren Frauen antun und in seltenen Fällen auch Frauen ihren Männern. Was kann die Politik denn tun, um Kinder dabei besser zu schützen?
Auch da, denke ich, geht es ganz viel um Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit, also in den Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, im Kindergarten, in der Schule, im Gesundheitssystem. Ganz viel Sensibilisierung und auch zum Beispiel in den Schulen Kurse anzubieten für Kinder, wo das Thema aufgegriffen wird. Häusliche Gewalt ist keine Privatsache, Gewalt ist eine Straftat, das muss so nicht sein.
Berichtet Iris Hannig-Pasewald im Gespräch mit NDR-Kollege Sebastian Ottowitz. Wenn Kinder und Jugendliche aus anderen Ländern hier aufwachsen, dann braucht es natürlich mehr als nur die Schule. Auch private Initiativen schaffen Möglichkeiten der Begegnung und des Ankommens hier in unserer Gesellschaft. Eine davon ist 1:0 Integration aus München, eine Begegnungsstätte zwischen den Kulturen und zwar auf dem Fußballplatz.
Der Saum seines grün-weißen Trikots mit der Nummer 10 tanzt um Mustafas Kniekehlen. Für sein Team, die Harras Boys, geht es um den Einzug ins Finale. Der 9-jährige Mustafa kam vor 4 Jahren mit seiner Familie aus dem Senegal nach München. Er ist eines von 5,3 Millionen Kindern in Deutschland, das eine Migrationsgeschichte hat. Das sind rund 39%. Das Münchner Straßenfußballprojekt Bund kickt gut will sie bei der Integration unterstützen. Mehrmals die Woche treffen sich Kinder und Jugendliche aus unterschiedlichen Kulturen, um zu kicken.
Er steht, er steht! Jetzt Schuss, Schuss!
Das ist Chait, die Trainerin von Mustafa und den Haras Boys. Die 16-Jährige kommt aus dem Jemen. Sie merkt, wie gut Mustafa und den anderen Kindern das regelmäßige Training tut.
Ich glaube, bei jedem ist irgendwo Fußball ist Freiraum. Alle haben sich in diesem Jahr verändert. Er war schüchtern, er hat nicht so oft geredet, er hatte so Angst. Und jetzt hat er Freunde.
1997 hat Rüdiger Heid die Initiative gegründet. Damals noch als regelmäßiges Sportangebot in zwei Gemeinschaftsunterkünften für Asylsuchende und Bürgerkriegsgeflüchtete in den Münchner Stadtteilen Sendling und Neuhausen. Daraus entwickelte sich eine Straßenfußballliga für die ganze Stadt. Mittlerweile gibt es Bund kickt gut auch in anderen Städten, sogar im Ausland. Rüdiger Heid ist wichtig, dass es Orte gibt, an denen sich Kinder und Jugendliche aus verschiedenen Kulturen begegnen können.
Jeder hat hier seine eigene Biografie, die es spannend macht, eigentlich auch hier natürlich alle zusammenzubringen, die auch dann Neugier schafft. Ne? Und das ist das andere, was ich immer betone, seid neugierig. Bleibt interessiert an dem, was der andere von der Lebensgeschichte mit sich bringt.
Die Neugier aufeinander und die Offenheit für jeden Einzelnen, das soll der Fußball fördern.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Christina Schröder und einem echt mühsamen Sieg der spanischen Fußballer zum Auftakt der U21-EM. Der Rekord-Europameister gewann mit 3:2 gegen Gastgeber Slowakei, hatte aber in der zweiten Hälfte eine 2:0-Führung aus der Hand gegeben. Mit dem Treffer in der letzten Minute rettete Spanien dann doch noch den Sieg im ersten Gruppenspiel. Für die deutsche Auswahl geht es heute los. Das Team um Mittelfelder Rocco Reitz trifft auf Slowenien.
Will sich immer zeigen. Es ist auf einer Ebene, wo die besten jungen Talente Europas zusammenkommen. Außer die natürlich schon ganz oben dabei sind, aber da laufen ja schon ein paar sehr gute Spieler rum. Da will man sich mit messen. Man will sich zeigen auf der Bühne. Ich denke, das ist von jedem die Motivation.
Und wenn das als Motivation nicht ausreichen sollte, dann vielleicht die Erinnerung an das desolate Abschneiden bei der EM vor 2 Jahren. Da war Deutschland nämlich als Vorrundenletzter ohne Sieg vorzeitig nach Hause gefahren. Heute kann es Deutschland also gegen Slowenien besser machen. Anschließend geht's noch gegen Tschechien und Titelverteidiger England. Aus den 4 Vierergruppen erreichen die jeweils 2 Besten das Viertelfinale. Ja, die U21-EM ist Gegenwart. Noch in der Zukunft liegt die Männer-WM. Die ist erst im nächsten Jahr und findet unter anderem in den USA statt. Im Mittelpunkt Los Angeles. Wie bereitet sich die Stadt, die ja 2028 auch Gastgeber der Olympischen Spiele sein wird, in Zeiten der Proteste auf die WM vor? Das beantwortet Andreas Hein.
In Los Angeles wissen die Menschen, wie gefeiert wird. Die Stadt ist bekannt für Hollywood-Galas, Konzerte von Superstars oder Basketball-Topspiele, die zehntausende Fans anziehen. Wenn in einem Jahr Los Angeles einer der Austragungsorte der Fußball-WM ist, soll die Stadt strahlen. Auch wenn die aktuellen Proteste in der Stadt die Vorfreude überschatten, ist sich Bürgermeisterin Karen Bass sicher, dass das gelingen kann. Sie schaut nach vorn auf eine Zeit nach den Waldbränden und auf eine Zeit nach den Ausschreitungen.
We had launched a program called Shine LA.
Wir haben das Programm Shine LA aufgesetzt, schon vor einigen Monaten, als Vorbereitung auf die Fußball-WM. Und jetzt brauchen wir Leute aus der gesamten Stadt, die uns in Downtown helfen, damit das gelingt.
Bis dahin ist viel zu tun. Nicht nur in Downtown, wo hunderte Graffiti-Schmierereien entfernt werden müssen. Am Flughafen soll spätestens Anfang 2026 ein automatischer Shuttlezug pendeln. Bisher kommen die Passagiere per Auto oder Bus vom und zum Airport. Für die 8 Spiele der WM werden hunderttausende Gäste aus aller Welt erwartet. Wer die Bürgermeisterin in diesen Tagen hört, der kann erkennen, wie enttäuscht sie davon ist, dass im Moment nicht über Fußball-Großereignisse, sondern über Krawalle in der Stadt gesprochen wird. Und wie unverschämt sie es findet, dass Präsident Trump mit der Entsendung von Soldaten die Lage nur noch weiter anheizt.
We are 12 months away from the World Cup.
Noch 12 Monate bis zur Fußball-WM. Wir brauchen jetzt eine Administration in Washington, die uns hilft, dass die Vorbereitungen laufen. Stattdessen gibt sie über 100 Millionen Dollar aus, um Soldaten hier einzusetzen. Das fühlt sich an, als wären wir hier Teil eines großen Experimentes der Trump-Regierung, die sehen will, was passiert, wenn sie unseren Bundesstaat und unsere Stadt einfach überrollen.
Als Fußball-Generalprobe startet am Wochenende in den USA die Club-WM der FIFA. Auch da wird Los Angeles einer der Austragungsorte sein. Ein Austragungsort, der zeigen will, dass Feiern, Sport und Draußensein das ist, was Los Angeles ausmacht.
Neben den USA sind übrigens auch Mexiko und Kanada ja Gastgeber dieser bislang größten Fußball-Weltmeisterschaft. Bei den Fußballerinnen herrscht jetzt Klarheit um den neuen Club von Nationalspielerin Katrin Hendrich. Ihr Abschied vom VfL Wolfsburg stand bereits fest. Künftig wird die Innenverteidigerin nun bei Chicago Stars FC in der amerikanischen Liga spielen. Wie das US-Team mitteilte, unterschrieb die 33 Jahre alte Verteidigerin einen 2-Jahres-Vertrag mit Option auf eine weitere Spielzeit.
Der Sport war das mit Christina Schröder.
Die ARD-Infonacht. Nachrichten.
Um 0.30 Uhr mit Wolfgang Berger. Der polnische Ministerpräsident Tusk hat eine Vertrauensabstimmung im Parlament gewonnen. 243 Abgeordnete stimmten für ihn, es gab 210 Nein-Stimmen. Tusk hatte die Vertrauensabstimmung nach der Präsidentenwahl beantragt, um zu zeigen, dass er nach wie vor die Unterstützung seiner Koalitionspartner hat. Bei der Präsidentenwahl siegte der nationalkonservative Kandidat Nawrocki gegen den von Tusk unterstützten Bewerber Trzaskowski. Der Präsident kann in Polen Vorhaben der Regierung blockieren. Israelische Truppen haben im Gazastreifen die sterblichen Überreste von 2 weiteren Geiseln geborgen. Damit sind nach offiziellen Angaben noch 53 Geiseln in der Hand der Hamas. Die meisten davon sollen nicht mehr leben. Aus Tel Aviv, Bettina Meyer.
Yair Yaakov war 59 Jahre alt, als er am 7. Oktober 2023 mit seiner Partnerin und seinen 2 Söhnen von Terroristen aus dem Kibbuz Nir Oz nach Gaza entführt wurde. Während die Frau und Yaakovs Söhne freikamen, wurde Yair Yaakov für tot erklärt. Nun hat die israelische Armee seine Leiche geborgen. Israels Premier Netanyahu drückte der Familie auf Ex sein Beileid aus. Netanyahu und der Armee zufolge wurde eine weitere tote Geisel geborgen, die aber noch nicht namentlich genannt wurde.
Die Innenministerinnen und Minister der Länder sind in Bremerhaven zu ihrer Frühjahrskonferenz zusammengekommen. Unter Vorsitz von Bremens Innensenator Meurer wollen sie bis Freitag unter anderem darüber beraten, wie Frauen besser vor Gewalt geschützt werden können. Dabei wird auch über die Möglichkeit elektronischer Fußfesseln für Gewalttäter gesprochen. Weitere Themen sind etwa der Umgang mit der AfD, die Stärkung des Bevölkerungsschutzes und der Umgang mit Silvesterfeuerwerk. Die USA und China haben im Handelsstreit nach US-Angaben eine grundsätzliche Verständigung erzielt. Das gab Präsident Trump bekannt. Aus Washington Wolfgang Landmesser.
Nach Trumps Angaben wird China wieder Magnete und seltene Erden in die USA liefern. Dafür bekomme China, was vereinbart wurde, wie Trump schreibt. So könnten chinesische Studenten wieder in die USA einreisen. Auch bei der Höhe der Zölle gäbe es eine Einigung. 55% für chinesische Produkte in die USA, 10% für amerikanische Ausfuhren nach China. Der Schwerpunkt der Gespräche lag aber offenbar beim Thema seltene Erden. Für die amerikanische Industrie ist das eine gute Nachricht. Viele Unternehmen sind auf seltene Erden angewiesen für die Produktion von Sensoren, Elektromotoren oder auch Waffen.
Das Wetter in Deutschland. Meist trocken bei Tiefstwerten von 14 Grad im Saarland bis 5 Grad in Schleswig-Holstein. Am Tage sonnig bei Höchstwerten von 20 Grad an der Ostsee und bis 33 Grad in Südbaden. Morgen viel Sonne im Westen, später einzelne Schauer oder Gewitter, 20 bis 34 Grad. Am Samstag anfangs sonnig, im Westen vermehrt Schauer und Gewitter bei gleichen Temperaturen. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Gibt eine Entwarnung für die A65 Landau Richtung Ludwigshafen. Hier ist kein Falschfahrer mehr zwischen Landau Nord und Edenkoben unterwegs. Die A5 Basel Richtung Karlsruhe ist zwischen Effringenkirchen und Dreieck Neuenburg nach einem Unfall gesperrt. Die A31 Gronau Richtung Oberhausen ist zwischen Gescher-Coesfeld und Borken nach einem Unfall gesperrt. Die A38 Leipzig Richtung Göttingen ist zwischen Bleicherode und Breitenworbis wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Die A60 Bingen Richtung Mainz ist zwischen Heidesheim und Dreieck Mainz wegen Fahrbahnerneuerung bis 5 Uhr in beiden Richtungen gesperrt. Die A61 Mönchengladbach Richtung Venlo ist zwischen Kaltenkirchen und Venlo Süd in den Niederlanden bis 5 Uhr gesperrt. Der Verkehr wird ab Kaltenkirchen über die B221 zur A40 umgeleitet.
Und die A62 Pirmasens Richtung Landstuhl ist zwischen Pirmasens und Thaleischweiler-Fröschen gesperrt. Gute Fahrt.
Die ARD-Infonacht.
Mit Milad Kupay. Willkommen zurück. Österreich steht immer noch unter Schock. Vor 2 Tagen mittlerweile, hatte ein ehemaliger Schüler in einem Realgymnasium in Graz 10 Menschen erschossen, anschließend sich selbst. Die meisten Opfer waren zwischen 14 und 17 Jahre alt. 11 weitere Menschen wurden verletzt, liegen im Krankenhaus. Warum der Täter, ein 21-jähriger Österreicher, zur Waffe gegriffen hat, ist weiterhin unklar. Im Land gilt eine 3-tägige Staatstrauer und gestern am Vormittag gab es in ganz Österreich eine Schweigeminute.
Nur die Kirchenglocke bleibt nicht still an diesem Vormittag auf dem Hauptplatz in Graz. Vor dem Erzherzog Johannbrunnen die vielen Kerzen, die die ganze Nacht brannten. Stilles Gedenken für die 10 Todesopfer des Amoklaufs an diesem Gymnasium in Graz, an dem viele selbst die Matura, das österreichische Abitur, gemacht haben, die jetzt hier stehen und mittrauern. Die stille Gedenkminute landesweit am Vormittag, sie hilft ihnen sehr, sich tröstend zusammenzustehen.
Es ist schwer, die richtigen Worte zu finden, weil es einfach katastrophal ist. Es ist ein seelischer Schmerz. Ich bin vor Jahren dort in die Schule gegangen, aber es gibt unzählige direkte Betroffene, die jetzt einen unendlichen seelischen Schmerz erfahren.
Österreich trauert, gemeinsam. Die Gedenkminute um 10, zur selben Uhrzeit, als gestern die ersten Notrufe eintrafen. Und Staatstrauer. 3 Tage noch bis Freitag. Alles steht irgendwie still im Land.
Alle sind sehr betroffen. Es ist sehr ruhig, sehr einfach düster, habe ich das Gefühl. Ich glaube, es wird nicht leicht, jetzt die kommenden Wochen auch das zu verarbeiten.
Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen sprach von Horror, der nicht in Worte zu fassen sei. Er war am Nachmittag in Graz, hat auch eine Kerze angezündet. Eine kleine gute Nachricht gab es auch, die immer noch vielen Schwerverletzten in den Grazer Krankenhäusern. Ihr Zustand jetzt stabil, melden die Ärzte. Gestern Abend noch war eine Lehrerin gestorben, das 10. Todesopfer. Die anderen, Schülerinnen vor allem und Schüler zwischen 15 und 17 Jahren. Die Polizei hat das Gymnasium inzwischen besetzt, versucht den Tathergang nachzuvollziehen und auch so irgendwie die vielen Fragen zu beantworten, vor allem nach dem Motiv. Der Täter, 21, aus der Gegend, Österreicher, er hat sich selbst erschossen auf der Schultoilette. Er kannte sich aus, war selbst Schüler dort, ist 2-mal sitzen geblieben, ging ohne Abschluss, war arbeitslos. Seine Abschiedsbotschaften, gefunden bei der Hausdurchsuchung, seien wenig hilfreich, sagt Franz Ruf, Österreichs oberster Beamter, zuständig für die öffentliche Sicherheit.
Es war eine Botschaft an die Eltern. Kriminalisten haben mir erzählt, dass daraus keine Motivlage abzuleiten ist.
Bleibt die Frage, wie konnte der 21-Jährige an die Waffen kommen? Eine Schrotflinte und eine Pistole. Er hatte eine Waffenbesitzkarte, ganz legal. Sind Österreichs Waffengesetze vielleicht zu lasch? Franz Ruf, der Generaldirektor für öffentliche Sicherheit, reagiert zurückhaltend.
Es ist grundsätzlich eine politische Diskussion, die man natürlich nach solchen Ereignissen führen muss. Und wenn waffenrechtliche Lücken bestehen, dann gehören diese geschlossen.
Politik hat gerade Pause in Österreich, sagen die Politiker. Haben die politische Diskussion übers Waffenrecht aber schon mal begonnen. Die Grazer KPÖ-Bürgermeisterin fordert schärfere Gesetze, ein Waffenverbot. Markus Schweiger, Experte, aber vor allem selbst Waffenhändler, hält das für wenig sinnvolle Anlassgesetzgebung. Für die Pistole braucht es neben einwandfreiem polizeilichen Führungszeugnis auch einen sogenannten Waffenführerschein, ein Psychotest. Da scheint was schiefgelaufen zu sein, sagt Schweiger.
Ich bin total verwundert, wie es jemand schafft, hier durchzurutschen, ein 21-Jähriger. Gerade der klassische Amokläufer ist sehr verhaltensauffällig. Der muss entweder irrsinnig guter Schauspieler gewesen sein oder irgendwas anderes ist schiefgelaufen.
Markus Schweiger nennt das einen Super-GAU.
Österreich nach dem Amoklauf von Graz, das waren Informationen von Wolfgang Fichtel.
Wirtschaft.
Lang ist es her, da war Deutschland einmal das Zentrum der Solarindustrie, oder genauer Thalheim in Sachsen-Anhalt war das Zentrum der Solarindustrie. Dort wurden die wirkungsstärksten Solarzellen der Welt gefertigt. Doch dann kam China mit deutlich günstigeren Modellen. Die größeren Unternehmen in Deutschland machten der Reihe nach dicht. Und nun endet mit der Insolvenz von Meyer Burger auch der letzte Versuch, eine Solarzellfertigung in Europa zu halten. Was noch übrig bleibt vom Solar Valley. Ralf Geißler hat nachgesehen.
Mit Uwe Schmoll kann man trefflich über alte Zeiten plaudern. Der 61-Jährige war einst der erste Angestellte von Q-Cells, jener Firma, die vor 20 Jahren das Solar Valley gründete. Einen Industriepark bei Bitterfeld-Wolfen, in dem Fabrik nach Fabrik eröffnete. Deutsche Solarzellen waren damals gefragt.
Mit 14,6% Wirkungsgrad, das war damals Weltspitze. Also das war so eine fantastische, so eine geile Stimmung, das kann man nicht beschreiben. Das kann man auch nie wieder erleben. Also das waren wahnsinnig tolle Zeiten.
Einst arbeiteten im Solar Valley 3000 Leute. Heute forschen noch rund 400 Mitarbeiter im Auftrag von Hanwha Q-Cells an neuen Produkten. Uwe Schmoll steht vor seiner ehemaligen Fabrik. Ein Mähroboter dreht einsam Runden. Direkt gegenüber ist mit Meyer Burger nun der letzte Hersteller an den Billigimporten Chinas gescheitert. Schmoll hat es nicht überrascht.
Wenn die kommen, dann kommen sie. Ja, und nicht nur ein bisschen, sondern da sind sie da. Und mit den Preisen konnten sie nachher nicht mal mit. Das war unmöglich. Also wenn man keine Subventionen, wenn man keine Fördermittel kriegt, dann ist man chancenlos gegen die Chinesen.
Dass das Solar Valley trotzdem weiterlebt, daran arbeitet Clemens May. Er leitet den Technologiepark Mitteldeutschland, wie das Gelände offiziell heißt. Schon vor 10 Jahren, nach den ersten Solarpleiten, suchte der Park Alternativen. Mit Erfolg. Clemens May führt übers Gelände.
Und die haben ja links FEV, ja. Die testen diese Autobatterien unter Extrembedingungen. Genau rechts sehen wir Highsurf. Die warten diese kleinen Flurfahrzeuge, die man auf diesem Flughafen findet.
Zu den großen Neuansiedlungen gehört eine Papierfabrik. In diesem Jahr soll auch in die Halle des insolventen Solarherstellers Solibro wieder Leben einziehen. Trotzdem hat May noch Platz, in Summe 130 Hektar, ein Drittel des Industrieparks.
Unser Vorteil hier ist natürlich, dass auf den vorhandenen Flächen bereits Baurecht besteht. Das heißt, es gibt gültige Bebauungspläne der Kommunen, sodass man theoretisch morgen einen Bauantrag auch stellen könnte.
Um die Attraktivität des Standorts zu erhöhen, sollen in 2 Jahren Güterbahngleise ins Solar Valley führen. Trotzdem, sagt der Standortmanager, hielten sich Investoren gerade zurück. Wirtschaftskrise.
Wir hoffen jetzt ein bisschen auf die Wirtschaftspakete der neuen Bundesregierung, dass dort so eine Art Aufschwung wieder passiert und erhoffen uns da auch wieder vermehrt Anfragen.
Dass es heute im Solar Valley so leer ist, hätte man verhindern können. So sieht es jedenfalls Uwe Schmoll, der viele Jahre Betriebsrat bei Q-Cells war. Rückblickend sagt er, die Bundesregierung hätte ihre Vorzeigeindustrie retten müssen.
Die Solarindustrie dieser Welt entstand in Dahlheim, das ist definitiv so. Und das hat man einfach kaputt gehen lassen. Und ich habe in Berlin von der Regierung die Antwort gekriegt, wir legen uns wegen der kleinen Solarindustrie nicht mit China an. Punkt. Also hat man zugeguckt, wie man uns erschießt.
Eine Wiederauferstehung hält Schmoll für unwahrscheinlich. Trotzdem kommt er noch gern ins Solar Valley. Er sagt, wenn er hier auf der Hauptstraße der Sonnenallee steht, empfinde er immer noch Stolz.
Die ARD-Infonacht.
Protest mit Gewalt zu unterdrücken führt unter Umständen zu noch mehr Protest, das sagt zumindest die Protestforschung. Entsprechend gibt es Stimmen, die das für unverhältnismäßig halten, was Donald Trump da gerade tut. Gegen den Willen des kalifornischen Gouverneurs schickt er die Nationalgarde los auf Demonstrierende in Los Angeles, die gegen seine Migrationspolitik protestieren. Kommt Los Angeles zur Ruhe oder breitet sich der Protest weiter aus? Andreas Hein war in Los Angeles unterwegs.
Die Hochdruckreiniger und Drecksauger donnern in der Los Angeles Street in Downtown. Reinigungstrupps fangen an, endlose Graffiti von den Wänden zu entfernen. Jemand kratzt mit einer Schaufel Brandreste von der Straße, dort, wo am Wochenende die Robotaxis in Flammen standen. Es wird aufgeräumt, aber der Protest gegen die Einwanderungspolitik geht weiter.
Das lässt sich doch nur stoppen, wenn die Leute, die nicht Ziel der Razzien sind und mehr Freiheiten haben, herkommen und sagen, so etwas akzeptieren wir hier nicht in Los Angeles.
Nicole ist gekommen, um zu zeigen, dass sie sich stark macht für die Menschen in ihrem Wohnviertel. Ein Plakat hält sie hoch zu den 12 Soldaten der Nationalgarde, die sich auf den Stufen vor einem Bundesbehördenhochhaus positioniert haben.
Als amerikanische Staatsbürger können wir doch nur stinksauer sein. Wir leben hier friedlich in Los Angeles, demonstrieren für unsere Rechte und Sie schicken uns das Militär, um uns zu terrorisieren.
Auch Dean ist gekommen und schüttelt über den Einsatz der Soldaten nur den Kopf.
I don't think
Ich glaube nicht, dass der Präsident die Soldaten herschickt, weil sie gebraucht werden, um Ordnung zu schaffen oder Gebäude zu sichern. Sie wollen uns nur provozieren, etwas Dummes und Gewalttätiges zu tun, damit uns dann die Nationalgarde festhalten kann und ein Polizeistaat entsteht.
Hubschrauber kreisen über den Bereich von Downtown, in dem das Versammlungsverbot gilt. Die meisten, die mit Plakaten vorbeikommen, gehen deshalb auch wieder weiter. Als es später zu viele Menschen werden, riegeln Polizisten die Straße ab. Soldaten haben bisher kein einziges Mal eingegriffen. Viele halten ihren Einsatz für sinnlos, auch Nicole.
Ich will zumindest daran glauben, dass die Menschlichkeit in ihnen erkennt, was für einen Schaden sie anrichten müssen und sie dann den Einsatz ablehnen.
4-5 Straßenblöcke in Downtown. Das ist der kleine Teil von Los Angeles, in dem die Lage angespannt bleibt. Der Eindruck von hier prägt das Bild von Los Angeles im Moment auf der ganzen Welt. Dabei geht im Rest von L.A. das Leben auf mehr als 1000 Quadratkilometern Fläche völlig normal weiter. Mit Filmpremieren, Konzerten und Straßenfesten.
Das Präsident Trump wegen ein paar brennender Autos gleich die Nationalgarde schickt, ohne sich mit den örtlichen Verantwortlichen abzusprechen, das sehen nicht nur Vertreter der Demokratischen Partei als Versuch, Unruhen zu schüren, statt zu deeskalieren. HR-Info-Moderatorin Simone von der Forst hat darüber mit Annika Brockschmidt gesprochen, Journalistin und Autorin des Buchs Amerikas Gotteskrieger, wie die religiöse Rechte die Demokratie gefährdet, oder die Brandstifter, wie Extremisten die Republikanische Partei übernahmen. Und sie hat gefragt, in ihrem Buch über Extremisten in der Republikanischen Partei heißt es, dass Brandstifter heißt, ist da die Frage, ob jetzt Donald Trump für sie in diesem aktuellen Fall, Verzeihung, auch ein Brandstifter ist?
Das ist eine enorme und bewusste Eskalation. Wir wissen ja durchaus von den autoritären Zielen Trumps, aber die Nationalgarde und jetzt sogar die Marines zu schicken, widerrechtlich nach Einschätzung vieler Juristinnen und Juristen, das ist natürlich eine weitere Eskalation.
Also ist es eine Erkenntnis aus dem aktuellen Fall, nicht nur mit welcher Kaltschnäuzigkeit Trump mal wieder die Grenzen verschiebt, sondern auch welche Macht er sich einfach nimmt.
Ja, ich glaube, der Fall L.A. ist eine Art Testballon. Trump und ein Teil seiner Verbündeten machen ja keinen Hehl daraus, dass sie das Militär auch andernorts einsetzen wollen. Trump und sein sogenannter Grenzzar Tom Homan haben jetzt dem demokratischen Gouverneur Gavin Newsom mit Verhaftung gedroht. Das ist ein Test dafür, wie Politik, Gerichte und Bevölkerung auf militarisierte, autoritäre Methoden reagieren, ob Trump damit durchkommt oder nicht.
Dass der Präsident gegen den Willen des Gouverneurs nicht nur die Nationalgarde entsendet, sondern sogar Marines nach Los Angeles schickt, die für den Umgang mit Protesten auch genauso wenig ausgebildet sind, das hat so noch nie gegeben. Wo ist denn da eigentlich der Protest aus dem Rest des Landes?
Ja, also tatsächlich hat das Handeln der Regierung in Los Angeles, genau wie das Vorgehen der ICE-Agenten, also noch bevor die Nationalgarde gerufen wurde, was ja die Proteste herbeigeführt hat, im Übrigen nicht nur in L.A., die also teils ohne richterlichen Haftbefehl einfach nicht weiße Menschen festnehmen, von der Straße weg, von ihren Arbeitsplätzen weg, da gab es ja keinen Notstand. Sie quasi verschleppen dieses Vorgehen, sowie die aktuelle Eskalation dieser Regierung hat tatsächlich zu zahlreichen landesweiten Protesten geführt. Wir haben das gesehen zum Beispiel in New York, in Dallas, in Chicago, in Atlanta. Und man konnte in den letzten Tagen in der deutschen Presse viel lesen, dass diese Bilder aus L.A. angeblich Trump nützen würden. Ich wäre mir da tatsächlich nicht so sicher, denn auch erste Umfragen zeigen, dass der Einsatz von Militär und Nationalgarde in Los Angeles nicht die Mehrheit der Amerikaner hinter sich hat.
Der US-Präsident hat den kalifornischen Gouverneur ja nicht nur beschimpft, er hat ihm auch gedroht, Sie haben das schon angesprochen, ihn festnehmen zu lassen. Mhm. Halten Sie das im schrägen Koordinatensystem von Donald Trump auch für möglich oder wäre das selbst für ihn zumindest nur kurzfristig machbar?
Naja, also Trump droht viel, nicht alles davon macht er wahr, aber ich glaube allein die Tatsache, dass wir überhaupt darüber sprechen müssen, ob Trump das jetzt wirklich ernst gemeint hat, einen demokratischen Gouverneur potenziell festnehmen zu lassen, weil der ihm politisch nicht passt, zeigt, wie weit sich die Grenzen des Normalen hier schon verschoben haben. Trump hat außerdem gedroht, dass Demonstranten, die gegen die Militärparade am Samstag demonstrieren, die Macht der Sicherheitskräfte zu spüren bekommen würden, und das hat er auch in Bezug auf friedliche Demonstrierende gesagt. Also das ist auf jeden Fall das Gebaren eines Mannes. Mannes, der sich als autoritärer Herrscher oder gar als Diktator sieht und es zumindest gern wäre, auch wenn es noch nicht so weit ist.
Und das im Land der Meinungsfreiheit. Worum geht's hier eigentlich aus Ihrer Sicht? Geht's hier wirklich darum, eine harte Einwanderungspolitik gegen Widerstände durchzusetzen, oder geht's hier auch um den Stachel eines mächtigen Kalifornien im Fleisch von Donald Trump?
Also ich denke, es ist kein Zufall, dass Trump sich ausgerechnet hier Los Angeles für seine Eskalation ausgesucht hat, für seine bewusste Eskalation. Die amerikanische Rechte sieht L.A. schon lange als klassisches Feindbild. Es ist eine stark von migrantischen Communities geprägte Stadt, eine demokratische Hochburg, gleichzeitig Heimat von Hollywood, wird gesehen als Synonym mit den für die amerikanische Rechte verhassten liberalen Eliten, so wird das da genannt. Also die Stadt dient der US-Rechten als Stellvertreterin für alles, was sie verabscheut. Und ich glaube, der ehemalige Republikanische Stratege Bill Kristol hat es auf Blue Sky ziemlich gut getroffen. Er hat gesagt, Trump geht es nicht so sehr darum, seine Migrationspolitik durchzusetzen, sondern die Durchsetzung der Migrationspolitik und vor allem die Art und Weise, wie die Regierung sie umsetzt, seien ein Vorwand für Trump, um das Militär einzusetzen im Inland.
Sagt Annika Brockschmidt, Journalistin und Autorin im Gespräch mit HR-Moderatorin Simone von der Forst. Kultur. Und hier haben wir jetzt einen Streaming-Tipp für alle Road-Movie-Fans, obwohl es hier ein bisschen anders zugeht als bei Easy Rider. Seit mehr als 20 Jahren reisen der schottische Schauspieler Ewan McGregor und sein bester Freund auf Motorrädern durch die Welt, haben viele abgelegene Orte in Asien, Afrika und ganz Amerika erkundet. Für die Apple TV Plus Dokumentation Long Way Home ist jetzt Europa an der Reise. Es geht durch 17 Länder mit dem Motorbike und die beiden fahren auch durch Norddeutschland, wo einer der beiden Wurzeln hat.
Den Schotten Ewan McGregor kennen die meisten als Hollywood-Schauspieler. Seine große Leidenschaft abseits der Filmwelt ist das Motorradfahren an den verborgensten Winkeln der Welt. Seit 2 Jahrzehnten erkundet er für eine Doku-Serie den Globus auf 2 Rädern mit seinem besten Freund. Für die neue Staffel von Long Way Home haben sie in knapp 2 Monaten Europa bereist. Von Schottland aus über die Niederlande, nach Norddeutschland bis hin zum Polarkreis und zurück über das Baltikum, Polen und Frankreich.
My name is Ewan McGregor.
And for the last 20 years, my best friend Charlie Burman and I have traveled to some of the farthest corners of the world. Yet we've never properly explored the countries on our own doorstep. So this time, Europe is our playground.
Stets an seiner Seite Charlie Burman, selbst Schauspieler und Sohn des berühmten englischen Regisseurs John Burman, bekannt von Excalibur.
I've made a movie with Ewan.
Ich habe Ewan am Set kennengelernt und ich glaube, schon im ersten Gespräch ging es gleich um Motorräder. Seitdem machen wir viel gemeinsam mit Motorrädern.
Der 58-jährige Burman hat Wurzeln in Schleswig-Holstein. Seine Mutter stammt aus Wesselburen bei Dithmarschen, wie der Engländer erzählt. Daher haben die Reisenden für die zweite Folge den deutschen Teil der Familie besucht.
Ich bin dort oft seit meiner Kindheit hingefahren. Auf unserer jetzigen Fahrt nach Dänemark führte die Reise genau am Haus meiner Mutter vorbei. Wir haben mit meinen Verwandten einen Abend verbracht und viel Spaß gehabt.
Wesselburen. We're here.
Noch vor Dithmarschen haben die zwei Briten allerdings große Augen gemacht. In Niedersachsen, in der Nähe von Stade, sind Charlie Burman und Ewan McGregor in etwas hineingeraten, was sie bis dahin noch nie gesehen hatten.
Wir haben unser alljährliches Schützenfest abgehalten und wir kamen gerade, wie die mit den Motorrädern an der Hand kamen, vom König abholen und wollten wieder zum Festplatz marschieren.
Erinnert sich Heinz Grell, Vorsitzender des Schützenvereins Westerode.
Wir waren ja erstmal alle ein bisschen überrascht und dann haben wir die einfach mal eingeladen, ob sie mal schießen wollen. Ist das dazu gekommen, ne? Weil die sehr beeindruckt waren. Im Schießstand spielte die Kapelle und es wurde ordentlich gefeiert. Und sie waren natürlich sehr verwehrt, dass so gefeiert wurde und trotzdem geschossen wurde mit Gewehren. Das kannten die nicht.
Charlie, you go first.
And then load it.
Close it.
In weiteren Episoden füttern Charlie Burman und Ewan McGregor Pferde in einer Taverne, balancieren auf Baumstämmen, erleben Volksmusik und fahren Bob. Sie durchqueren bei jeder Witterung atemberaubende Landschaften und erleben bei Pannen mit ihren Rädern hilfsbereite Menschen. Das macht die Serie Long Way Home zwar nicht unbedingt spannend, aber sehr nahbar.
Wenn man mit dem Motorrad irgendwo ankommt, sprechen die Leute einen viel leichter, viel schneller an. Wenn man nass vom Regen ist oder staubig, dann helfen die Leute einem gleich.
Denn natürlich gehen auf der langen Reise auch mal die alten Motorräder kaputt, die fast so alt sind wie ihre Besitzer. Aber das sei ein willkommener Nebeneffekt, erzählt Charlie Burman schmunzelnd.
Alte Motorräder gehen nun mal kaputt. Das macht nichts, denn dann triffst du Leute, die dir helfen. Und da beginnt der große Spaß.
Long Way Home auf Apple TV Plus. Der Rest der Doku-Serie folgt noch im Juni. Ein Tipp von Patricia Bertel und Vanessa Wolkert.
Standpunkte.
Es ist ein Papier, das für Unruhe sorgt in der SPD. Mehrere prominente Parteimitglieder haben in einem sogenannten Manifest eine Kehrtwende in der Russlandpolitik gefordert und die Aufrüstungspläne der Regierung kritisiert. Darunter Ex-Fraktionschef Mützenich und der ehemalige Parteichef Walter Borjans. Die SPD-Spitze distanziert sich von dem Papier. Verteidigungsminister Pistorius etwa nannte es so wörtlich Realitätsverweigerung. Ähnlich bewertet das Frank Capellan vom Deutschlandfunk. Europa befinde sich nicht in einem kalten, sondern in einem heißen Krieg und der werde geführt von einem Mann, der für schwerste Kriegsverbrechen verantwortlich sei.
Putin schert sich einen Dreck um das Selbstbestimmungsrecht der Ukrainer, dass er zu ernsthaften Verhandlungen nicht bereit ist, sondern eher darauf hofft, die Ukraine gemeinsam mit Donald Trump verraten und verkaufen zu können, haben die letzten Wochen bewiesen. Niemals hätte Willy Brandt, der sozialdemokratische Friedenskanzler, unter diesen Voraussetzungen zu weiteren Gesprächen mit Moskau aufgerufen.
Die Meinung von Frank Capellan. Auch viele Zeitungen halten die Forderung in dem Papier für realitätsfern. Die Welt sieht nostalgische Tendenzen bei den Verfassern des Manifests.
Es ist die alte SPD, die da im Windschatten der verdienstvollen Ostpolitik von Willy Brandt die Hoffnung auf ein restauriertes Verhältnis zu Russland nicht aufgeben will. Dagegen ist auch nichts einzuwenden. Nur müssten gerade die Linken in der SPD wissen, dass es ja nicht antirussische Gefühle sind, welche die deutsche Außenpolitik so konfrontativ gegen Russland werden ließen, sondern Putins Aggressionen.
Der Kölner Stadtanzeiger plädiert dafür, das Papier nicht einseitig zu bewerten.
Es wäre zu einfach, Mützenich und seine Mitstreiter zur Seite zu schieben als unbelehrbare, als Illusionäre, als friedensbewegte Spinner. Zur Seite schieben kann und sollte die SPD-Führung dieses Papier nicht, auch wenn sich unter seinen Unterzeichnern vor allem Ex-Führungspersonen finden. Wenn die SPD ihren Abwärtstrend stoppen will, muss sie auch diesen Teil der Partei und auch der Bevölkerung ernst und mitnehmen.
Und wir schauen noch in die USA. Dort sorgt die Entscheidung von US-Präsident Trump, bei den Protesten in Los Angeles die Nationalgarde einzusetzen, weiter für Unruhe. Unser Gastautor Christoph Schwennicke, Politikchef von T-Online, meint, Trump habe mit seiner Entscheidung bereits eine bürgerkriegsnahe Lage geschürt. Weil es den Menschen durch seine Politik vermutlich immer schlechter gehen werde, sei das möglicherweise politisches Kalkül des US-Präsidenten.
Zur Halbzeit einer US-Präsidentschaft stehen traditionell die Midterms an, also die Zwischenwahlen im Kongress. Dort müsste Trump vor diesem Hintergrund eine Schlappe befürchten. Wenn er aber das Kriegsrecht wegen bürgerkriegsähnlichen Zuständen ausriefe, wäre das ein Hebel, diese Wahlen nicht stattfinden zu lassen und seine eigene Amtszeit unter diesen Vorzeichen auch gleich noch mit zu verlängern. So erklärten sich auch seine sibyllinischen Andeutungen, dass er über seine zweite Amtszeit hinaus Präsident bleiben könnte, was die Verfassung gar nicht hergibt. Klingt alles unvorstellbar? Stimmt. Aber bei Trump muss man sich auf alles gefasst machen. Auch, dass er die Demokratie in den USA vorsätzlich zu Grabe trägt. Er schaufelt gerade schon die Grube dafür.
Meint unser Gastautor Christoph Schwennicke. Der Münchner Merkur findet, wer dem US-Präsidenten unedle Motive unterstelle, liege sicher oft richtig. Das ändere aber nichts daran, dass Trump bei seinem Vorgehen gegen Zuwanderer einer Linie folge, die von der Mehrheit seiner Landsleute gebilligt werde.
Die Amerikaner unterscheiden sich darin auch nicht von den meisten Europäern.
Zum Glück gibt es in Deutschland keine Straßenschlachten wie in Kalifornien, wohl aber ein verbreitetes Gefühl der Überforderung und der Sorge über wachsende Kriminalität. Dass dies seit einigen Wochen nicht mehr wie zuvor auf das Konto der AfD einzahlt, ist ein erster Erfolg der neuen unionsgeführten Bundesregierung und ihrer strikteren Ausländerpolitik.
Und das waren Standpunkte, zusammengestellt hat sie Marei Beermann.
Zwischen Größenwahn und politischem Kalkül.
Amerika, wir müssen reden.
Der Zustand Amerikas beschäftigt Ingo Zamperoni nicht nur als Moderator der Tagesthemen.
Sondern bei uns zu Hause wird weiter diskutiert.
Mit seiner Frau, der US-Journalistin Jif Bergenon.
Wir müssen miteinander reden, weil sonst es wird nur schwerer. Auch wenn wir unterschiedliche Meinungen haben.
Aus tragischem Anlass eine besondere Folge unseres Podcasts.
Wir kommen gar nicht drum herum, zu erwähnen und das eben zu thematisieren, dass dein Papa Jif jetzt verstorben ist.
Politik war diese Verbindung. Und wir hatten immer verschiedene Meinungen, seit ich, glaube ich, 18 war, seit ich alt genug zu wählen war. Und wir hatten eine Art zu diskutieren, zu streiten, wie in einer Debatte, in einer sportlichen Debatte. Aber am Ende hatten wir immer, ich hab dich lieb gesagt, am Ende der Diskussionen.
Amerika, wir müssen reden. Alle Folgen in der ARD Audiothek.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 1 Uhr mit Pokoing Choing. Guten Morgen. Fälle antimuslimischer Diskriminierungen müssen weiter sichtbar gemacht werden. Dieser Ansicht ist Berlins Sozialsenatorin Kiesel Tepe. Für entsprechende Projekte gebe der Senat so viel Geld wie nie aus, sagte die SPD-Politikerin der RBB 24 Abendschau. Dazu gehöre Aufklärungs- und Präventionsarbeit. In den vergangenen 2 Jahren habe man entsprechende Beratungsstrukturen deutlich gestärkt. Ursache für die gestiegene Zahl der Fälle sehe sie in einer aufgeheizten Stimmung. Das seien internationale Konflikte, die Menschen auch in Berlin beschäftigten, so Kiesel Tepe. Der Hass in den Köpfen müsse weg. Die in Berlin-Spandau entdeckte Weltkriegsbombe ist am Abend kontrolliert gesprengt worden. Das hat die Polizei mitgeteilt. Der Blindgänger war in einem Waldgebiet im Ortsteil Klado gefunden worden. Auf dem Weg zu weniger Bürokratie für die Landwirte prüft Brandenburgs Agrarministerin Mittelstädt derzeit, welche Verordnungen vereinfacht werden könnten, ohne Gesetze zu ändern. Als erste soll jetzt die sogenannte Düngemittelmeldeverordnung angepasst werden. Christian Riedel, RBB 24.
Bislang mussten die Landwirte jeden Monat die Daten über gekaufte Düngemittel melden. Das ist jetzt nur noch einmal im Jahr nötig. Die Aufzeichnungen über die gekauften Mengen müssen aber weiterhin monatlich erfolgen, denn das ist über ein Bundesgesetz vorgegeben. Ministerin Mittelstädt sprach von einem ersten Schritt. Man stelle jetzt alle Verordnungen auf den Prüfstand.
Bundeskanzler Merz zeigt sich gelassen angesichts der Kritik in der SPD an der Verteidigungspolitik. Innerhalb der Regierung sei man sich zwischen Union und SPD einig über die Konsequenzen aus dem Krieg Russlands gegen die Ukraine, sagte er. Man setze darauf, dass diese Einigkeit erhalten bleibt. Unter anderem Ex-Fraktionschef Mützenich und Ex-Parteichef Walter Borjans hatten eine Entspannung der Beziehungen zu Moskau gefordert. Sie kritisieren Aufrüstung und die Stationierung neuer Mittelstreckenraketen. Polens Ministerpräsident Tusk hat eine Vertrauensabstimmung im Parlament gewonnen. Dabei bekam er mindestens eine Stimme aus der Opposition. Aus Warschau Martin Adam.
Tusk hatte zuvor in einer Rede zur Unterstützung aufgerufen und erklärt, trotz der Niederlage gegen den Kandidaten der rechtspopulistischen Oppositionspartei PiS bei der Präsidentschaftswahl sei Kapitulation keine Option. Die Legislaturperiode laufe